¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola y bienvenidas zum 141. Onda Info. Eigentlich folgt an dieser Stelle ja eine lockerflockige Anmoderation. Da wir das Onda Info aber heute lieber durch mehr Musik auflockern wollen, hier nur kurz und knapp die Themenübersicht. In einem Beitrag kommen zwei Vertreter der salvadorianischen Ex-Guerilla FMLN zu Wort. Und danach hört ihr einen längeren Beitrag über die Wasserprivatisierung in Bolivien, ihre Folgen und welche Rolle Deutschland dabei spielt. Doch zuvor, wie üblich, einige Meldungen. Viel Spaß beim Hören.
Guatemala. In Guatemala fallen monatlich bis zu 32 Kinder Gewalttaten zum Opfer. Das stellt eine Untersuchung der guatemaltekischen Institutionen Casa Alianza und der Generalstaatsanwaltschaft für Menschenrechte fest. So werden in Guatemala vor allem in den Armenvierteln Babys und Kleinkinder unter 5 Jahren des Öfteren ermordet aufgefunden. Zudem berichten die guatemaltekischen Medien fast täglich über die Ermordung Jugendlicher, die als Anhänger der kriminellen Jugendbanden Maras gelten. Hector Dionisio, Repräsentant der Casa Alianza, kritisierte die guatemaltekische Regierung scharf. Sie habe bisher noch keinen Plan zur Reduzierung dieser Gewaltverbrechen vorgestellt. Sollte die Regierung nicht umgehend einen Aktionsplan gegen die Verminderung der Gewalt ins Leben rufen, so könnte die Situation so weit eskalieren, dass es zu einer regelrechten Säuberung in einer sozialen Schicht Guatemalas komme. Die Rede ist hier von der untersten sozialen Bevölkerungsschicht, die in Guatemala am wenigsten geschützt und integriert ist. In la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse como un nuevo amor.
México. Im südwestmexikanischen Bundesstaat Oaxaca mehren sich die Zeichen für einen massiven Polizeieinsatz gegen die Oppositionsbewegung Oaxacas. Seit Ende Mai hält ein breites Bündnis aus Lehrergewerkschaft, Studenten, Bürgern, indigenen, bäuerlichen und sozialen Basisorganisationen Oaxaca statt, Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates, besetzt. Das Bündnis, das sich zur Volksversammlung Oaxacas, kurz APO, konstituiert hat, fordert den Rücktritt des amtierenden Gouverneurs Ulises Ruiz von der Partei der institutionalisierten Revolution, PRI. Ruiz werden unter anderem zahlreiche Menschenrechtsverbrechen, Gelderveruntreuung, eine desaströse Wirtschaftspolitik und die systematische Missachtung der demokratischen Freiheiten und der kulturellen, sozialen und politischen Rechte der indigenen Gemeinden Oaxacas vorgeworfen. Seit dem 30. August hatten Abgesandte der APO mit dem mexikanischen Innenminister Abascal Carranza in Mexiko-Stadt über eine Lösung des Konflikts verhandelt. Die mexikanische Regierung und der mexikanische Senat weigern sich jedoch, die Forderungen der APO nach Rücktritt von Ulises Ruiz überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen. Das, obwohl auch zahlreiche Menschenrechtsgruppen, Teile der katholischen Geistlichkeit Oaxacas und internationale Beobachter festgestellt haben, dass in Oaxaca ein Zustand der Unregierbarkeit herrsche. Auf dieser Grundlage könnte Ulises Ruiz verfassungsgemäß abgesetzt werden. Am 20. September wurden nun die Verhandlungen zwischen der APO und Innenminister Abascal Carranza in Mexiko-Stadt erfolglos abgebrochen. In den letzten Tagen mehren sich Informationen über die Verlegung von Polizeieinheiten der Bundespolizei PFP nach Oaxaca. An einigen Stellen des Bundesstaates sind zudem seit einiger Zeit Truppenbewegungen des Militärs zu beobachten. Seit Wochen ebnet die Regierung Ruiz einem repressiven Polizei- und Militäreinsatz propagandistisch den Weg, indem sie immer wieder behauptet, die APO sei eine gewalttätige Bewegung und unterhielte Verbindungen zu Guerilla. Zahlreiche Menschenrechtsgruppen widersprechen diesen Darstellungen vehement. Die direkte Gewalt gehe eindeutig von der Regierung bzw. klandestinen Gruppen aus, die oft mit dem Sicherheitsapparat der Regierung in Verbindung stünden. Die Organisationen, unter anderem auch Amnesty International, warnen seit Wochen eindringlich vor einem Polizei- oder Militäreinsatz gegen die Oppositionsbewegung, der massive Menschenrechtsverbrechen nach sich ziehen würde. Schon jetzt hat die Oppositionsbewegung mindestens 6 Tote zu beklagen, die unter anderem bei Überfällen von paramilitärischen Banden und Polizeikräften auf die zahlreichen von der APO bewachten Straßenbarrikaden in ganz Oaxaca Stadt ums Leben kamen. Der jüngste dieser Zwischenfälle datiert vom 24. September, als sich zum ersten Mal seit Wochen Gouverneur Ruiz für kurze Zeit in der Innenstadt Oaxacas zeigte. Als sich ein Menschenauflauf bildete, der lautstark forderte, Ruiz möge verschwinden, eröffneten unter anderem zivile Polizeikräfte das Feuer auf die Anwesenden. Mindestens eine Person aus den Reihen der APO wurde verletzt, eine noch unbekannte Frau von den Angreifern bewusstlos geprügelt und verschleppt.
Chile. Die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet hat der Finanzierung einer Studie zur Nutzung von Kernkraft zugestimmt. Mit der Studie sollen die Entwicklungschancen der Atomenergie untersucht werden. Mehrere Umweltschutzorganisationen protestierten gegen diesen ersten Schritt in Richtung Kernkraft. Den Organisationen zufolge verstößt die Verwendung finanzieller Mittel für die Untersuchung der Verwendungstauglichkeit der Kernenergie gegen ein Abkommen, das Chiles Präsidentin Bachelet und die Umweltschutzgruppen im letzten Jahr unterzeichneten. Die Umweltschutzorganisationen begründeten ihre Ablehnung der Kernenergie mit den Risiken für die Gesundheit, die Umwelt beim Betrieb von Kernkraftwerken sowie beim Transport, dem Umgang und der Endlagerung radioaktiven Mülls. Für Chile sind die Auswirkungen der weltweit zu erwartenden Energiekrise schon heute spürbar. Das Land leidet immer häufiger unter Versorgungsengpässen und muss immer mehr Haushaltsmittel für die Energieimporte aufwenden. Derzeit deckt Chile 30% seines Energiebedarfs über argentinisches Erdgas. Um die industrielle Produktion abzusichern, muss Chile früher oder später auf andere Energiequellen ausweichen. Das muss nicht unbedingt Kernkraft sein. Chile besitzt optimale Bedingungen für die Erzeugung von Windkraft, Solar- und Geothermalenergie.
Pero yo no he podido a sufrir por tu amor, me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo.
1976 putscht in Argentinien das Militär gegen die demokratisch gewählte Regierung. Zehntausende Oppositionelle oder vermeintlich Oppositionelle sahen sich in der folgenden Diktatur schweren Menschenrechtsverbrechen ausgesetzt. Mehr als 30.000 Menschen ließen die Machthaber verschwinden. Nach dem Ende der Diktatur 1983 kam es lediglich zu wenigen spektakulären Verurteilungen einzelner Verantwortlicher. Schon nach kurzer Zeit vereitelte ein Amnestiegesetz eine weitere Strafverfolgung. Die Menschenrechtsbewegung in Argentinien suchte darauf nach rechtlichen Mitteln, um die Täter doch noch anklagen und verurteilen zu können. Über das Völkerstrafrecht ist es heute möglich, einzelne Täter der argentinischen Diktatur im Ausland zu verurteilen, sofern sie sich Verbrechen gegen Bürger dieser Staaten schuldig gemacht haben. In Deutschland gründete sich zu diesem Zweck die Koalition gegen Straflosigkeit. Die in der Koalition gegen Straflosigkeit zusammengeschlossenen Juristen haben seitdem 34 Fälle von deutschen und deutschstämmigen Opfern und einen Fall eines deutschen Täters zur Anzeige gebracht. Seit 2004 hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg jedoch einen Großteil der Strafverfahren gegen argentinische Militärs eingestellt. Einige Verfahren hätten tief in die Unterstützung der argentinischen Militärdiktatur durch den deutschen Staat und die Verwicklung deutscher Konzerne wie Mercedes-Benz in konkrete Menschenrechtsverbrechen blicken lassen. Trotzdem arbeitet die Koalition weiter und kann inzwischen mehrere juristische Erfolge verbuchen. In den Fällen Käsemann und Zieschank wurden Haftbefehle gegen 6 hohe Militärs erlassen. Nach einem Ende ihrer derzeitigen Haftstrafen in Argentinien könnten sie an Deutschland ausgeliefert werden. Aktuell gelang der Koalition aufgrund der Recherchen ihres Anwalts Wolfgang Kalek die Fortführung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft in einem weiteren Fall. Der Fall von Jorge Federico Tata, dessen Vater aus Deutschland in die von Nietzsches Schwester gegründete Kolonie Nueva Germania in Paraguay ausgewandert war, ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit der südamerikanischen Diktaturen im Bereich der Repression. Jorge Tata war mit seiner Familie schon 1963 wegen politischer Verfolgung aus Paraguay nach Argentinien geflohen. Dort wurde er 1976 von argentinischen Herrschern entführt und verschwand spurlos. Als nach dem Ende der Stroessner-Diktatur die sogenannten Archive des Terrors in Paraguay aufgefunden wurden, fanden sich dort auch Fotos des Gefangenen Jorge Federico Tata. Er hatte darauf denselben Anzug an, den er am Tag seiner Entführung in Argentinien getragen hatte. Offenbar war er von den Argentiniern nach Paraguay überstellt worden. Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Verfolgung politischer Gegner war im Rahmen des sogenannten Plan Condor zwischen den beiden Staaten geregelt. Neue Beweismittel aus den Archiven des Terrors, die der für den Fall zuständige Anwalt Wolfgang Kalleck persönlich in Paraguay beschafft hat, haben nun auch die Staatsanwaltschaft Nürnberg überzeugt, die Ermittlungen in diesem Fall wieder aufzunehmen. Zuvor hatte sie den Fall wegen unzureichender Beweislage eingestellt. Die Beschuldigten in diesem Fall sind unter anderem der ehemalige argentinische Präsident Jorge Rafael Videla, die Ex-Generäle Antonio Domingo Bussi und Jorge Olivero Rovere, sowie der Admiral Eduardo Massera. In mindestens 9 weiteren Fällen, die von der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg eingestellt worden waren, versucht die Koalition juristisch eine erneute Klage zu erzwingen.
Die modernen Einkaufszentren und die neuen Bürogebäude internationaler Firmen in San Salvador erwecken den Eindruck eines prosperierenden Landes. In den Außenbezirken der Hauptstadt und auf dem Land sieht die Situation anders aus. Die Armut ist seit dem Friedensschluss größer geworden. Hunderttausende sind legal oder illegal in die USA emigriert. Aus den so zerrütteten und verarmten Familien keimt Gewalt in Form von Jugendbanden. Daran sei vor allem die Wirtschaftspolitik der rechtsliberalen Arena-Partei schuld, kritisiert der Vorsitzende der oppositionellen Linkspartei FMLN, Medardo González.
Wir, die FMLN, haben diese aus unserer Sicht verfehlte Wirtschaftspolitik immer kritisiert, weil sie riesige Reichtümer in wenigen Händen konzentriert. Auf der anderen Seite haben wir eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA und man hat nie versucht, die Handelsbeziehungen zu diversifizieren.
Höhepunkt dieser gescheiterten Politik zum Wohle weniger und zum Schaden der meisten sei das CAFTA-Freihandelsabkommen zwischen den Ländern Zentralamerikas und den USA, das die Arena-Regierung gegen den Widerstand der FMLN und der sozialen Bewegung El Salvadors durchgesetzt habe.
In den 6 Monaten seit Inkrafttreten des CAFTA hat sich gezeigt, dass die Exporte El Salvadors in die USA nicht wie versprochen angestiegen, sondern im Gegenteil um 15% eingebrochen sind. Das CAFTA-Abkommen ist allein für die USA von Vorteil. Dass CAFTA für El Salvadors Wirtschaft Vorteile bringen würde, das waren nichts als leere Worte.
Wer aus der Opposition heraus kritisiert und 2009 endlich Regierungsverantwortung übernehmen will, muss Alternativen zu einer einseitig marktliberalen Politik bieten. Die FMLN will die heimische Produktion für die salvadoranische Bevölkerung fördern, Privatisierungen an ausländische Unternehmen stoppen und fordert eine Abkehr von der einseitigen wirtschaftlichen Ausrichtung auf die USA. Das Wohl der Menschen, nicht Exportzahlen, sollen im Vordergrund stehen, so der Fraktionsvorsitzende der FMLN, Salvador Sanchez Seren. Darin sei man anderen linken und sozialreformistischen Bewegungen des Kontinents durchaus nah.
Lateinamerika erobert seinen Reichtum zurück. Einige Regierungen bekämpfen entschlossen die Ungleichheit und die Armut ihrer Länder. Darunter eine bolivarische Vision einer neuen lateinamerikanischen Integration, die nicht Gewinne, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unsere Idee von Integration ist eher plural. Wir wollen nicht nur in den Norden schauen, sondern auch nach Europa, nach China, aber natürlich auch nach Südamerika. Das ist unser neuer Ansatz, ein Ansatz mit einem starken sozialen Aspekt, zu dem insbesondere der entschlossene Kampf gegen die Armut zählt. Es geht uns nicht darum, das venezolanische oder das bolivianische Modell zu kopieren, aber wir sehen eine Möglichkeit für Zentralamerika und für El Salvador, uns in diese Prozesse zu integrieren.
Eine Neuorientierung der Politik scheint bitter nötig. Denn seit die Schere zwischen Arm und Reich in dem kleinen zentralamerikanischen Land immer weiter auseinanderklafft, hat auch die Gewalt wieder Einzug in die salvadoranische Gesellschaft gehalten. Gewalttätige Jugendbanden, die sogenannten Maras, haben eine solche Stärke erreicht, dass mittlerweile auch andere zentralamerikanische Länder und Mexiko davon betroffen sind. Die Arena-Regierung reagierte auf das Phänomen mit drastischen polizeilichen Maßnahmen, die rechtsstaatliche Standards außer Kraft setzten. Eine Politik, die Medardo González scharf kritisiert.
Die Politik der harten Hand ist in erster Linie Wahlkampfpropaganda, die in keinster Weise den Sorgen der Bevölkerung Rechnung trägt. Wir halten es für absolut essentiell, die Präventionsanstrengungen zu verstärken. In zwei Stadtteilen der Hauptstadt, die wir seit etwas mehr als einem Jahr regieren, hat die FMLN ein Projekt der Entwaffnung gestartet, das nicht nur Waffen einsammelt, sondern mit Sozialarbeit und der Unterstützung der Familien flankiert wird. Die Ergebnisse sind sehr positiv und haben uns überzeugt, dass wir mit präventiven und sozialen Maßnahmen der Gewalt Herr werden können.
Drastische Worte findet der FMLN-Chef auch dann, wenn er die USA-freundliche Politik der Arena anprangert. Hier offenbart sich der nächste Dauerkonflikt zwischen den beiden größten politischen Kräften El Salvadors.
Wir verurteilen die Außenpolitik der Arena-Regierung, die eine totale Unterwerfung unter die Interessen der USA bedeutet. Wir sind das einzige Land Lateinamerikas, das immer noch Truppen im Irak hat. Wir haben nicht mal mehr eine eigene Währung, sondern den US-Dollar als Zahlungsmittel. Die salvadoranische Rechte verwandelt das Land in ein Protektorat der USA. Und damit muss Schluss sein, denn so klein El Salvador auch ist, wir sind immer noch ein souveränes Land.
Ob die FMLN im Jahr 2009 ihre Chance zum Regieren erhält, wird sich zeigen. Dann würde El Salvador einen deutlichen Politikwechsel vollziehen. Weg von der einseitigen Ausrichtung auf die USA und weg von einem neoliberalen Wirtschaftskurs. Es wäre nicht das erste Land Lateinamerikas. Con la galleta, vive biscuit, die die, motherfucking capitalist. Con la galleta, vive biscuit, die die, motherfucking capitalist. Buzzuk mabik, hemen nagoni, bertzean itz bezala, bertzean itz. Gai garenak, bihotza erabiltzeko eta pentsatzeko, mundu hau maitatzeko. Hemen gaude gu, zibilak, pertsona humilak, ta zure soldadak duazilak. Hilak, militarra guziak, mamutzarrak, ta zitalenetan zitalenak, estatu bat. Tuarrak, narrak, otan bozkatuzta gero eskuak zuri Gerra honditan hildakoek ez dut errudunik Nik defentsa eskubiderik ez dut Baina batzuk ni hiltzeko baimena guziak tuzte Aizu, politika eta ekonomia ez dakit ez berdintzen Herria eta irabaziak nahazten talagintzen Esteka gaitu sendoak etxe zurian Bulego balera doaz abrastu zurian Itz zuriak, presidenta arroputzaren haotik Negozio potoloen defendatzaile Gogotik, saltsamaltsa, izarta barra gorrien
Basa Ein knappes und lebenswichtiges Gut, aus dem auch Profit geschlagen werden kann. Die Privatisierung des Wassersektors ist in Lateinamerika ein schleichender Prozess. Auch die deutsche Regierung spielt hierbei eine große Rolle, wie am Beispiel von Bolivien in La Paz und seiner ärmeren Nachbarstadt El Alto zu sehen ist. Thomas Fritz vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika in Berlin untersuchte diesen Fall näher.
Im Jahr 97 ist es zu einer Privatisierung in La Paz und in El Alto gekommen. Ein Konzessionsvertrag wurde vergeben an ein internationales Konsortium, Aguas del Illimani. Konsortialführer ist hier der französische Wassermulti Suez, das ist der Weltmarktführer im Wassersektor. Und dieser Konzessionsvertrag ist gescheitert. Im Jahr 2004 gescheitert. Es hat Protestwellen gegeben von der Fejuve, den Nachbarschaftsräten von El Alto, die gesagt haben, die Preise sind enorm gestiegen innerhalb kurzer Zeit. Aber vor allem, was ein großer Kritikpunkt ist, 200.000 Menschen in El Alto sind nicht an das Wassernetz angeschlossen worden.
El Alto liegt auf einem Hochplateau am Rande von La Paz. Es ist eine Stadt, die sehr schnell aufgrund der Landflucht wächst. Teil des Vertrages mit Suez war, ein bestimmtes Kontingent an neuen Anschlüssen zu erreichen, was aber nicht erfolgte. Es wurde nicht in dem Maße, wie vertraglich beschlossen, in El Alto investiert. Gleichzeitig sind aber die Wasserpreise um das Dreifache gestiegen, so Thomas Fritz.
Nachdem aber dieser Konzessionsvertrag dann aufgekündigt wurde, aufgrund des Drucks der Bevölkerung in La Paz und El Alto, intervenierte die deutsche Entwicklungshilfeorganisation, die deutsche Botschaft und haben gesagt, Kredite Deutschlands zur Lösung der Wasserfrage, zur Lösung der Wasserkrise in La Paz und El Alto. Diese Kredite, die werden nur fließen, wenn es weiterhin zu einer Beteiligung des Privatsektors auch bei einem neuen Vertrag für ein Wasserversorgungsunternehmen in La Paz und El Alto kommt.
Die Vorgehensweise der Wasserprivatisierung ist in vielen Fällen ähnlich. Zunächst bereiten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit den Boden für die Privatisierung. Im Falle Deutschlands ist es die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Sie vergeben Kredite an die Regierung Lateinamerikas mit der Auflage, dass sie deutsche oder europäische Unternehmen für die Vorhaben beauftragen müssen. Zusätzlich schlagen sie den Regierungen Gesetzesentwürfe vor. Im Fall von Bolivien entwarfen sie ein Wassergesetz, das besagte, dass der Wassersektor komplett umstrukturiert werden müsste. Kleine Kooperativen müssten fusionieren und die Beteiligung des privaten Sektors müsste vorangetrieben werden. Auch andere internationale Institutionen waren an der Wasserprivatisierung in Bolivien beteiligt, so Elisabeth Peredo von der Stiftung Solon.
Im Fall von Bolivien und wie in vielen anderen Ländern wurde das Wasser aufgrund des Drucks von der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank privatisiert. Im Austausch wurde Bolivien hierfür ein Teil der Auslandsschulden erlassen. Das betraf sowohl Cochabamba als auch El Alto und La Paz.
Doch auch öffentliche Unternehmen gewährleisten in Lateinamerika nicht unbedingt eine gute Wasserversorgung. So fordern die Bewohner von El Alto und La Paz ein öffentliches Unternehmen, das sozial kontrolliert wird, womit die frühere hohe Korruption verhindert werden soll. Ein weiteres Beispiel der Wasserprivatisierung in Bolivien ist die Stadt Cochabamba. Die Versorgung wurde an den US-amerikanischen Konzern Bechtel vergeben und wie in La Paz und El Alto wurde nur ein Bruchteil der vertraglich festgelegten Investitionen getätigt. Ganze Stadtteile wurden von dem Zu- und Abwassersystem ausgeschlossen und die traditionell gemeinschaftlichen genutzten Brunnen fielen in die Hände von Bechtel. Wie in allen lateinamerikanischen Städten ist auch hier die Wasserversorgung einkommensabhängig. Das heißt, reiche Stadtteile sind sehr gut versorgt und die Ärmeren erhalten gar kein Wasser oder nur zeitlich reduziert. Die Bevölkerung von Cochabamba erhob sich Ende der 90er Jahre gegen diese Politik. Die Privatisierung wurde gestoppt und eine lokale Kooperative übernahm die Wasserversorgung, so Thomas Fritz vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika.
Der Fall Cochabamba wird aufgrund dieses Volksaufstands, den es dort gegeben hat, vielfach als ein positives Beispiel für Widerstand und für auch Rekommunalisierung betrachtet international, weil es ist gelungen, nachdem der Konzessionsvertrag nur wenige Monate lief, diesen Konzessionsvertrag wieder aufzulösen und das internationale Konsortium herauszuwerfen aus Cochabamba. Bloß was ist in der Folge geschehen? In der Folge hat die Coordinadora dort der Zusammenschluss der Bürgerinitiativen, die gegen den Konzern Bechtel gekämpft haben, der Konsortialführer gewesen war in Cochabamba, versucht, soziale Kontrolle auszuüben in dem rekommunalisierten Unternehmen. Und dieses ist ein ungemein schwieriger Prozess. Man hat wirklich versucht, die Korruption, die es nach wie vor gibt, in dem jetzt rekommunalisierten Unternehmen CEMAPA einzuführen. Und diese soziale Kontrolle ist wirklich sehr schwer, das ist nicht zu unterschätzen. Und letzten Endes muss man sagen, dass diese Kontrollformen, Bürgervertreter, die mit hineingenommen worden sind in das öffentliche Unternehmen, bis jetzt noch nicht richtig gegriffen haben. Das ist also ein beständiger Kampf. Das geht so weit, dass wir hier in Cochabamba eine ähnliche Situation haben wie auch in La Paz und El Alto. In der Zona Sur im Süden in der Stadt sind 100.000 Menschen nicht angeschlossen an das Wassernetz des öffentlichen Wasserversorgers. Die sind mittlerweile so weit zu sagen, wenn CEMAPA es nicht schafft, uns an die Wasserversorgung anzuschließen und zu unterstützen, auch mit unseren unabhängigen Wassersystemen, die wir haben, unseren eigenen Brunnensystemen, die wir teilweise auch selbst betreiben dort, dann gründen wir ein eigenes Wasserunternehmen für die Zona Sur. Das heißt also ganz klar, obwohl rekommunalisiert wurde in diesem Kampf, in diesem Wasserkrieg in Cochabamba, hat man bis heute Probleme, soziale Kontrolle auszuüben, hat man bis heute Probleme, tatsächlich ein neues Modell dort einzuführen.
Größtenteils seien es europäische und US-amerikanische Wasserkonzerne, die in Lateinamerika investieren, so die mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Anester Ceseña. Diese treten aber nicht als Suez oder Bechtel auf, sondern geben sich andere Namen.
Por ejemplo, Bechtel se llamaba Aguas del Tunari en Cochabamba.
Zum Beispiel hieß Bechtel in Cochabamba Wasser von Tunari. Sie geben sich lokale Namen, um die Ablehnung der Bevölkerung zu verhindern und weil es so aussieht, als wäre es ein lokales Unternehmen. Wenn man aber recherchiert, stellt man fest, dass es sich um transnationale Unternehmen handelt, die weltweit agieren.
Süßwasser ist auch in Lateinamerika eine knappe Ressource, wenn auch weltweit knapp 30% der Süßwasservorräte sich in dieser Region befinden. Auch diese Süßwasservorräte wecken das Interesse transnationaler Konzerne und internationaler Institutionen. Ein Beispiel: das Guarani-Aquifer. Das Aquifer ist weltweit das drittgrößte unterirdische Wasserreservoir. Daher gibt es von verschiedenen Seiten ein großes Interesse in dieses Gebiet. Von transnationalen Unternehmen wie Suez, Vivendi und Bechtel, von Seiten der Weltbank, aber auch von kleineren Institutionen wie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoff in Hannover. Doch es gibt ein Problem. Das Guarani-Aquifer liegt im Grenzgebiet zwischen Paraguay, Brasilien, Uruguay und Argentinien. Doch Grenzgebiete können bislang nicht privatwirtschaftlich genutzt werden. Daher werde versucht, den rechtlichen Status des Aquifers zu verändern, erläutert die mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Ana Esther Ceseña.
Die Weltbank versucht im Fall des Guarani-Aquifers eine übernationale Gesetzgebung zu etablieren, die dann auch eine Ausbeutung auf übernationaler Ebene erlaubt. Das bedeutet, dass die Länder und Bewohner nicht mehr bestimmen können, was mit der Ressource, die sich auf ihrem Territorium befindet, passiert, sondern dass es in Zukunft eine strategische Ressource der Menschheit ist und aus diesen Gründen von der Menschheit verwaltet werden muss. Es scheint, dass die Menschheit aber zurzeit über die Weltbank, die Welthandelsorganisation und den Internationalen Währungsfonds verwaltet wird. Das heißt, diese internationalen Institutionen setzen die Regeln fest und gestalten die Verwaltung und den Verbrauch.
Del Fondo Monetario, o sea, de todos estos organismos internacionales que sancionan, ponen reglas y sancionan, ¿no? La gestión, el uso.
Die starken Proteste gegen die Wasserprivatisierung führten zu der Einsicht vieler lokaler wie internationaler Institutionen und Unternehmen, dass die Wasserprivatisierung gescheitert ist. Auf dem alle 4 Jahre stattfindenden Weltwasserforum bestätigen Unternehmen, dass die Wasserversorgung weitaus weniger gewinnbringend sei als zunächst gedacht. Nur die Weltbank blieb auf dem alten Kurs, so die Landschaftsplanerin Bettina Köhler, die auf dem Weltwasserforum teilnahm.
Auf dem Weltwasserforum hat es so den Eindruck gemacht, als wären alle bis auf die Weltbank, dass man immer noch sagen konnte, na, die Weltbank ist immer noch relativ pro Privatisierung im Allgemeinen, aber auch die Weltbank ist vorsichtiger geworden. In der letzten Dekade wurden sehr oft Entwicklungsgelder an Konditionalitäten gegründet, die Privatisierung der Wasserversorgung vorgeschrieben hat. Das wird inzwischen gesagt, es findet nicht mehr in dem Umfang statt. Es wird nicht gesagt, Privatisierung darf nicht sein, aber es wird gesagt, sie muss nicht sein. Und dann ist es eine Frage von konkreten Projekten, wo dann inzwischen eher die Rede von Public-Private Partnership ist, wo zu schauen sein wird, welche Formen das annimmt. Ein zentrales Stichwort ist eben nicht mehr Privatisierung, sondern Public-Private Partnership. Das sind dann so Mischformen, also wo das wieder von 0 bis knapp 100 gehen kann. Das können versteckte Formen von Privatisierung sein. Das kann aber auch einfach nur bedeuten, dass irgendein Konzern eine Aufgabe übernimmt. Ein anderer Bereich, der offensichtlich wieder neue Bedeutung bekommen hat, auch für die Weltbank, ist zum Beispiel der Bau von großen Staudämmen, Großprojekte. Ein anderer Bereich ist Bewässerungslandwirtschaft. Ein Bereich, wo inzwischen neu geschaut wird, lassen sich da nicht bestimmte Schritte privatisieren. Das sind sehr große Wasservolumen, die da umgesetzt werden.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.